Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Schule mit Herz und Seele, dein Podcast rund um Persönlichkeitsentwicklung in der Schule. Mein Name ist Katrin Hecht und ich unterstütze dich dabei, dich selbst und deine Mitmenschen besser zu verstehen, herausfordernde Situationen in deinem Schulalltag zu meistern und eine Schule mit mehr Herz und Seele mitzugestalten, die Menschen dabei unterstützt, die beste Version von sich selbst zu entwickeln und ihr bestmögliches Leben zu leben. In der heutigen Folge geht es um pädagogische Prävention in der Schule. Du erfährst, was Prävention ist und mit welchen Themen sie sich beschäftigt, wie man Prävention in der Schule sinnvoll und nachhaltig betreibt und wie Prävention das Schulleben wesentlich erleichtern kann. Ganz viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu dieser Folge zum Thema pädagogische Prävention. Klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht ganz so sexy, aber ich verspreche euch, es lohnt sich auf jeden Fall, sich damit stärker zu beschäftigen, denn ich bin mir relativ sicher, dass ihr alle an Schule eure großen Herausforderungen habt, und zwar nicht nur bei euch vielleicht im Unterricht selbst, das heißt ihr ganz persönlich mit euren Schülerinnen und Schülern, sondern auch auf Schulebene. Da wird es sicherlich das ein oder andere Thema geben, das euch schon länger beschäftigt, das euch vielleicht auch schon länger nervt und viel, viel Kraft kostet und Energie. Sowas wie zum Beispiel Suchtthematik an der Schule oder Gewaltthematik an der Schule oder. Es gibt ja verschiedenste Bereiche der Prävention, da komme ich später noch drauf. Aber wenn ihr da wirklich langfristig Ruhe haben wollt, dann rate ich euch, hört heute auf jeden Fall ganz intensiv zu und schaut, was ihr mitnehmen könnt für euch. Ja, zuallererst erst einmal die Begriffsklärung, sage ich mal so, wie wir ja als Lehrer daran gehen. Was bedeutet überhaupt Prävention? Es kommt ja aus dem Lateinischen prävenire, zuvorkommen, verhüten. Das bedeutet, wir tun in der Prävention etwas, um etwas zu vermeiden, was wir in der Zukunft befürchten. Das heißt also zum Beispiel, wir befürchten, dass die Schüler abdriften in eine Suchtthematik und deshalb nicht mehr ordentlich lernen können. Dann gucken wir, wie machen wir das in der Suchtprävention, dass wir vermeiden können, dass die Schüler süchtig werden, beziehungsweise wie können wir vermeiden, dass die Schüler in ein riskantes Konsumverhalten kommen. Wie können wir vermeiden, dass Schüler zum Beispiel auch anfangen mit dem Rauchen, oder wie können wir es weiter rauszögern. All das sind zum Beispiel Bereiche, die man dann angehen kann. Das heißt, wir versuchen ein riskantes oder destruktives Verhalten, das wir in der Zukunft antizipieren praktisch, zu vermeiden. Wir fangen also schon mit einer Maßnahme an, bevor irgendetwas tatsächlich passiert ist. An dieser Stelle schon einmal ein weiterer Begriff, weil ich das ganz wichtig finde. Prävention hat halt den Blick immer auf die Probleme, die entstehen können sozusagen. Prävention schaut immer, was macht krank oder was löst diese Probleme aus und wie können wir dann das vermeiden? Also wie können wir irgendwie diesen Faktoren entgegenwirken? Während Gesundheitsförderung, und das ist das, wo die Entwicklung immer mehr hingeht zum Glück, Gesundheitsförderung, da hört ihr schon auch im Begriff, da geht es nicht um die Probleme, sondern um die Gesundheit, auch nicht um die Krankheit, sondern eben der Blick wird darauf gerichtet, nicht was macht krank oder was löst die Probleme aus, sondern was hält gesund. Ja, also inwiefern können wir dazu beitragen, dass Gesundheit erhalten bleibt, Gesundheit gefördert wird und dadurch die besten Voraussetzungen geschafft werden in der Schule zum Lernen zum Beispiel. Deshalb gibt es also viele Maßnahmen und Begriffe, die sowohl Prävention als auch Gesundheitsförderung beinhalten. Aber ich sage mal, der Blick ist natürlich nochmal ein anderer und damit auch verbunden eine andere Haltung. Gesundheitsförderung öffnet meiner Meinung nach auch mehr Raum, weil ja Gesundheit einfach auch sehr, sehr vielschichtig ist und wir nicht nur, ich sag mal, im Tunnelblick auf ein Problem wie Gewalt in der Schule oder sowas fixiert sind, sondern wir gucken eben, was brauchen Kinder und Jugendliche eigentlich als Fertigkeiten, als Skills, als Resilienzfaktoren, dass sie langfristig gut für sich arbeiten können, zufrieden sind, glücklich sind, leben können und so weiter. So, aber jetzt zurück zum Begriff Prävention. Das hat ja auch eine lange Geschichte, wie man Prävention betreibt an Schulen. was sinnvoll ist, mit welchen Begriffen wir da arbeiten, auf welchen Ebenen wir arbeiten und so weiter. Da würde ich gerne in diesen ganzen Dschungel ein bisschen mehr Klarheit reinbringen. Und deshalb würde ich sehr gerne anfangen mit der sogenannten Präventionspyramide. Wenn du dir also eine Pyramide vorstellst, dann weißt du, an der Spitze ist der Platz ein bisschen kleiner, da spitzt sich etwas zu. Das heißt, auf dieser Ebene arbeiten wir eben mit Schülerinnen und Schülern, die schon betroffen sind, wo sich eine Situation zuspitzt, wo vielleicht etwas eskaliert an der Schule und so weiter. Das ist also so die, vielleicht sagen wir mal, am wenigsten präventive Ebene von allen Ebenen, die wir uns da so angucken. Also diese Spitze der Pyramide. Man kann ja auf unterschiedliche Art und Weise sich diese Pyramide oder diese Präventionsebenen anschauen. Ich würde gerne sprechen über die universelle, die selektive und die indizierte Präventionsebene. Klingt komplizierter als es ist. Die indizierte Ebene ist im Prinzip das, was wir da oben an der Spitze haben. Das heißt, wir arbeiten mit den Schülerinnen und Schülern, die schon wirklich in schwierigen Situationen sind, in destruktiven Verhaltensweisen sich befinden. Und an dieser Stelle geht es natürlich auch schon um die Frage, inwiefern ist man wo noch zuständig oder wen braucht man auch als Ergänzung, als Unterstützung. Und da sind wir dann auf der Beratungsebene, auch auf der Vernetzungsebene schon auf jeden Fall in der Vernetzung mit anderen Akteuren außerhalb der Schule, die dort unterstützen. Dann haben wir in der zweiten Ebene nach unten gesehen, wenn wir also von der Spitze ein bisschen weiter nach unten gehen, öffnet sich ja schon etwas mehr Raum in einer Pyramide. Und das ist der Raum, in der wir selektiv arbeiten können. Das heißt, wir haben eine gewisse Gruppe von Schülerinnen und Schülern, die etwas Bestimmtes brauchen, weil sie gefährdet sind. Auch hier ist es schon wichtig, sich zu vernetzen und zu schauen, wer kann da schon unterstützen. Aber wir wissen einfach auch aus der Forschung, dass es eben von der Entwicklung her manchmal bestimmte Phasen, bestimmte Altersstufen gibt, in denen Gefährdungen auftreten können. Und wir können also auf der selektiven Ebene spezielle Angebote machen für Gruppen, die gefährdet sind, in destruktive Verhaltensweisen abzurutschen. Und dann gibt es den großen Bereich der universellen Ebene. Da sind wir also unten in dem größten Bereich der Pyramide, in der größten Raum. Und universell sagt es schon, da geht es also nicht darum, selektiv mit einzelnen Schülern zu arbeiten oder auch indiziert wie an der Spitze. Ne? Das sind ja immer einzelne Schüler, die stark betroffen sind, sondern wir sind auf der universellen Ebene wirklich daran interessiert, mit allen Schülerinnen und Schülern zu arbeiten. Und das ist im Prinzip die so richtig klassische Definition vielleicht von Prävention. Also wirklich da anzufangen, wo noch gar nichts passiert ist. Und auf dieser Ebene arbeiten wir, wie gesagt, mit allen Schülerinnen und Schülern und auf dieser Ebene arbeiten wir ja sehr an der Basis, das heißt sehr gesundheitsförderlich auch. Wir gucken, wie können wir mit den Schülerinnen und Schülern wirklich Lebenskompetenzen schulen, die dann langfristig den Schülerinnen und Schülern als Werkzeug dienen, sozusagen, sich gegen Risiken ja gut zu rüsten oder eben auch zu wehren in bestimmten Kontexten, wenn sie nachher in einer Phase, in der sie in der Pubertät zum Beispiel gefährdet sind, also verführt werden könnten zu bestimmten Verhaltensweisen wie Drogenkonsum oder was zu stehlen im Laden, ja, also irgendwie oder sich gewalttätig zu verhalten und auch innerhalb einer Gruppe, dass sie halt also vorher schon in einer Phase, in der das alles noch nicht war, Lebenskompetenzen erlangt haben, Stärken entwickelt haben, die sie davor schützen. Also solche Schutzfaktoren, die man dann also stärkt. Und diese Förderung von Lebenskompetenzen kann man sowohl in der Klasse machen, als auch auf Schulebene gedacht. Wirklich nachhaltig und am besten geschützt ist die Schule natürlich, wenn sie ein gemeinsames Präventionskonzept hat, wo also wirklich klar ist, zu welchem Zeitpunkt wird was an der Schule gemacht, in welcher Klassenstufe beschäftigen wir uns mit welchen Themen grundsätzlich, aber auch nicht nur, wo beschäftigen wir uns mit bestimmten Themen, sondern wie sind die Organisationsstrukturen an der Schule? Was passiert, wenn etwas passiert? Wer ist zuständig? Wer gibt es an wen weiter? Wo wird was dokumentiert? Also angefangen wirklich vom Thema, jetzt zum Beispiel in der weiterführenden Schule, die Schüler kommen in der 5. Klasse an, wie fördern wir ab dem ersten Tag Lebenskompetenzen, wie fördern wir Gruppenentwicklung auch, dass die Gruppen wirklich auch in sich stabil sind, dass sich jeder aufgehoben fühlt, auch das ganz, ganz wichtig, um Extremismus-Tendenzen zum Beispiel zu präventieren. Also das in der 5. Klasse bis hin zur Spitze der Präventionspyramide, was machen wir, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, wie sind die Interventionsschritte wirklich, was tun wir wann, mit wem, was sind die Konsequenzen, wie sind die rechtlichen Grundlagen, all das gehört mit dazu. So, da sind wir jetzt schon intensiv in die Präventionspyramide reingegangen. Ich hoffe, dir schwirrt jetzt nicht der Kopf schon. Aber das ist jetzt erst einmal die Grundlage, wenn wir über Prävention sprechen, wie Prävention an der Schule aufgebaut ist, dann sprechen wir ganz häufig von dieser Präventionspyramide. Und was du natürlich tun kannst, damit wir jetzt noch mal ganz kurz von der theoretischen Ebene ein bisschen ins Praktische kommen, du könntest für dich überlegen an der Stelle, wie ist es denn bei euch an der Schule eigentlich aufgebaut? Was habt ihr denn schon? Habt ihr vielleicht schon ein Interventionskonzept? Habt ihr ein Präventionskonzept? Was beinhaltet das eigentlich? Sind da die verschiedenen Ebenen abgedeckt? Habt ihr also etwas für die selektive Ebene, aber habt ihr auch etwas für die universelle Ebene? Und vielleicht ist es auch so, dass du jetzt denkst, ach nee, sowas haben wir gar nicht, aber vielleicht im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge feststellst, ach so, doch, das haben wir doch, habe ich nur noch nicht da einsortiert als Präventionsmaßnahme sozusagen. Denn je weiter wir in die universelle Ebene kommen, desto mehr Maßnahmen in Schule oder auch Rituale an Schulen oder Traditionen können Präventionsmaßnahmen sein, können präventiv wirken. Und das fängt natürlich alleine schon damit an, wie man an der Schule miteinander spricht und umgeht. Was ist das Klima an einer Schule? Wie haben sich die Lehrkräfte, die Schulleitung, das übrige Schulpersonal darauf verständigt, wie man an der Schule miteinander spricht und umgeht? Welche Haltung gibt es an der Schule den Schülerinnen und Schülern gegenüber? Wie wird dort Wertschätzung gelebt zum Beispiel? All das sind ja Dinge, die man vielleicht nicht im ersten Moment mit Prävention verbinden würde, die aber ganz maßgeblich dazu beitragen, dass Schülerinnen und Schüler sich an der Schule wohlfühlen, und auch das wirkt in hohem Maße präventiv. Vielleicht habt ihr schon in bestimmten Bereichen eine Zusammenarbeit, eine Kooperation mit externen Partnern, dass ihr sagt, ach ja, in Klasse 7 oder 8 kommt die ATS oder die Polizei oder wer auch immer und macht da irgendwas mit uns oder mit unseren Schülerinnen und Schülern. Vielleicht habt ihr auch Projektwochen oder ähnliches. Das sind immer gute Anfänge, sich mit Prävention zu beschäftigen. Es kann auch unterstützend sein, sich da mit externen Partnern eben auszutauschen und in die Präventionswelt ein bisschen einzutauchen. Wichtig finde ich allerdings, dass ihr nicht nur die externen Partner in euer Präventionskonzept aufnehmt, sondern vor allem auch schaut, denn ihr seid ja täglich mit den Schülerinnen und Schülern zusammen, was ist eigentlich an der Schule auch implementiert, was auch die Lehrkräfte machen können, was die Schule machen kann. Sonst sind es einfach oft Eintagsfliegen und das Ganze ist dann nicht wirklich nachhaltig. Also man kann sehr schön als Auftakt zum Thema psychische Gesundheit an Schulen sich einen Partner dazu holen und einen Projekttag zum Beispiel machen. Aber wenn danach nichts weiter passiert, dann war das mal nett. Aber langfristig hat es eben nicht diese Effekte. Wobei wir dann auch schon eigentlich eine schöne Überleitung haben zum Thema Verhaltens- versus Verhältnisprävention. Das sind so zwei weitere Begriffe, die vielleicht nochmal wichtig sein könnten. Bei der Verhaltensprävention geht es darum, dass wir schauen, was kann eigentlich der einzelne Mensch für Skills für sich zum Beispiel erlernen, sein Verhalten aktiv beeinflussen zu können. Und bei der Verhältnisprävention sind das eben Maßnahmen, die man auf Schulebene macht, also an den Verhältnissen arbeitet. So wie ich eben sagte, wie können wir in der Schule unser Schulklima, unser wertschätzendes Miteinander stärken? Das wäre eine verhältnispräventive Maßnahme. Und eine verhaltenspräventive Maßnahme ist zum Beispiel, wenn man den Schülerinnen und Schülern im Unterricht zum Beispiel Entspannungsmöglichkeiten beibringt, wo der einzelne Schüler oder die einzelne Schülerin dann in der Lage ist, sich in schwierigen Situationen dadurch zum Beispiel etwas Entspannung zu ermöglichen. Also auch das kann man einsortieren, wenn man sich an der Schule nochmal mit den ganzen Maßnahmen auseinandersetzen möchte. Was haben wir hier eigentlich? Was brauchen wir noch? Dass man schaut, wo arbeiten wir am Verhalten, also verhaltenspräventiv, und wo arbeiten wir verhältnispräventiv. Das waren so ein paar Begriffe und Ebenen, die ich euch an der Stelle vorstellen wollte. Wie ihr ja wisst, habe ich im Bereich Prävention gearbeitet und wir haben an Schulen Schulentwicklungstage auch durchgeführt zum Thema Prävention. Und ich hatte zum Beispiel mal eine Schule, an der ich mit meinem Kollegen zusammengearbeitet habe. Das war eine Grundschule, die uns ja angefragt hatte, einen Schulentwicklungstag zu machen, aber die dann vor Ort im Vorgespräch sagte, wir haben ja immer so Vorgespräche mit jedem, mit einem Vertreter aus jeder Gruppe, sowas wie Gruppe der Lehrkräfte, Gruppe der Schüler, Gruppe der Eltern und so weiter. Und an dieser Grundschule saßen wir also im Vorgespräch und sie sagten, ihr dürft aber nicht das Wort Prävention benutzen. Daran sieht man einfach sehr schön, wie das Thema Prävention an vielen Schulen schon negativ behaftet ist, wie Schulen sagen, oh Gott, das ist noch mehr Arbeit, das schaffen wir alles gar nicht und hier, was sollen wir jetzt alles noch mit denen machen? Vielleicht gibt es auch so falsche Vorstellungen davon, wie Prävention irgendwie an Schule ist oder was das bedeutet oder wie man mit Schülerinnen und Schülern umgeht, dass man bestimmte Dinge nicht mehr tun darf oder so. Da gibt es sicherlich die ein oder andere Haltung oder den Glaubenssatz zu, die vielleicht nicht ganz dem entsprechen, was gelebt werden kann. Es kann ja an jeder Schule unterschiedlich gelebt werden. Aber an dieser Schule haben wir es dann zum Glück geschafft, nach dem Schulentwicklungstag, dass die Lehrkräfte anders gedacht haben über das Thema Prävention. Das hat uns natürlich sehr gefreut. Aber was ich damit auch sagen will, ist, Schulen kommen häufig oder kamen häufig zu uns, wenn schon die Hütte gebrannt hat. Also da war dann schon wirklich einiges los an der Schule. Die Lehrkräfte haben zusammen mit dem Schulsozialarbeiter oder mit der Schulpsychologin oder wem auch immer schon zusammen versucht, an der Thematik zu arbeiten und sind dann oft an ihre Grenzen gekommen. Und dann hieß es, okay, jetzt machen wir einen Schulentwicklungstag zum Thema Prävention. Das ist natürlich vom Zeitpunkt her recht ungünstig, sich erst dann damit zu befassen. Es lohnt sich immer, sich damit zu befassen, aber es ist natürlich zu dem Zeitpunkt schon eine Herausforderung, auch für uns immer gewesen, an die Schulen zu kommen, weil dann oft die Erwartungshaltung dort an der Schule ist, ja, jetzt kommt ihr und löst unsere Probleme, sagt uns, was wir genau tun sollen, damit hier alles besser wird, und zwar möglichst morgen. Und das ist natürlich unrealistisch, vor allem wenn man nicht kommt, um Intervention zu machen, sondern um Prävention zu machen. Natürlich ist eine Ebene in der Präventionspyramide, wie ich ja schon gesagt habe, auch ein Teil der Intervention. Aber eben, wenn wir über Prävention sprechen, wollen wir ja nicht, und das ist ja eigentlich auch das, was ihr nicht wollt, ihr wollt euch ja nicht täglich an dieser Präventionsspitze abarbeiten mit den Schülerinnen und Schülern, die wirklich schon in der Eskalation stecken mit euch. Denn das ist etwas, was einfach nie aufhören würde an der Arbeit. Wir würden es nie stoppen können und wir würden uns alle täglich daran abarbeiten. Das Gefühl wäre wirklich eine Hilflosigkeit, eine völlige Überforderung, eine Frustration und natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler absolut gefährlich, weil sie auch immer wieder in sehr, sehr schwierige, ja, gesundheitsbedrohliche Situationen kommen. Und die Lehrkräfte natürlich auch, die ja tagtäglich sich damit auseinandersetzen und auch an ihre Energiereserven kommen. Deshalb ist es so wichtig, sich also möglichst frühzeitig mit dem Thema Prävention auseinanderzusetzen und auch zu verstehen, wie es tatsächlich das Leben enorm erleichtern kann an der Schule und auch zu dem zurückführen kann, vielleicht was viele so oft denken, ich will doch einfach nur meinen Job machen, ich will doch einfach nur unterrichten. Und das einfach nur unterrichten funktioniert halt dann am besten, wenn es allen am besten geht. Also wenn sowohl das Schulpersonal als auch die Schülerinnen und Schüler in ihrer besten Form sind, also sich gesundheitlich fit fühlen, sich dem Leben gewachsen fühlen. Und das ist sozusagen die Basis dafür, dass Bildung überhaupt erst gelingen kann. Ist auch nachgewiesen worden, dass die Bildung in den Ländern, in denen die Schüler ihren eigenen Gesundheitszustand am besten eingeschätzt haben, dass dort also auch die Bildungsergebnisse, die Leistungsergebnisse am höchsten waren. Gab es also Studien zu, die also mit den PISA-Ergebnissen weitestgehend übereinstimmten. Insofern also richtig, richtig wichtig. Und nur dann, wenn es mir wirklich gut geht, das kennt ihr alle, dann kann ich auch meine beste Leistung erbringen. Wenn ich merke, ich bin nicht ganz auf der Höhe, ich bin gestresst, dann schaffe ich nicht das, was ich sonst schaffe. Und das geht unseren Schülerinnen und Schülern natürlich ganz genauso. Deshalb also ganz, ganz wichtig, sich mit dem Thema zu beschäftigen, auch wenn es am Anfang einmal Arbeit kostet. Aber wenn es nachher etabliert ist, werdet ihr sehen, was es für einen Riesenunterschied macht im Alltag. Denn die Probleme würden an den Schulen gar nicht in der Intensität auftauchen, wenn die Schule frühzeitig angefangen hätte, Prävention zu betreiben. So, dann nochmal thematisch. Was gehört überhaupt zur Prävention? Was kann man da so, wie kann man das einordnen? Wir haben bei uns im Zentrum für Prävention mit verschiedenen Bereichen gearbeitet. Wir hatten zum Beispiel den Bereich Gewaltprävention, in dem es natürlich vom Begriff her darum geht, Gewalt zu vermeiden an der Schule. Aber da ging es eben auch darum, wie das eben gehen kann, zum Beispiel eine konstruktive Konfliktkultur an der Schule auch aufzubauen, Schülerinnen und Schülern eben auch beizubringen, mit ihren Gefühlen umzugehen, wie sie mit unangenehmen Gefühlen, die vielleicht auch Wut erzeugen, anders umgehen lernen, welche Strategien sie also erwerben können, wie sie in schwierigen Situationen kommunizieren, zum Beispiel mit der dreischrittigen Ärgermitteilung, die ist ja angelehnt an die gewaltfreie Kommunikation, mit der Stoppregel, mit der Ausbildung von Konfliktlotsen an der Schule und so weiter, gibt es noch einiges mehr. Dann gibt es den Bereich der Suchtprävention zum Beispiel, in dem es natürlich darum geht, wie ich anfangs schon sagte, Sucht zu vermeiden bei Schülerinnen und Schülern, aber eben auch schon Vorstufen wie riskanten Konsum, überhaupt Lebenskompetenzen auch zu erwerben, die einem helfen, da nicht reinzurutschen. Also auch die Arbeit am Selbstwert, am Selbstbewusstsein, auch Nein zu sagen, sich nicht in Zwangssituationen verpflichtet zu fühlen, Dinge zu tun, die sie eigentlich gar nicht wollen. Aber noch tiefer liegend darunter sind wir im Bereich der psychischen Gesundheit und der allgemeinen Gesundheit, dass man eben sagt, also wann mache ich denn das überhaupt? Wann fange ich denn an, abgesehen von den Situationen, die ich in der Pubertät habe, dass ich etwas ausprobieren will, aber wann fange ich denn wirklich an, regelmäßig auch zum Beispiel Drogen zu nehmen? Was ist der Sinn dahinter? Wozu dient mir das? Denn das hat ja immer alles einen guten Sinn, einen guten Zweck für uns, das zu tun, der sogenannte gute Grund hinter dem Verhalten. Und wenn ich da also zum Beispiel Kiffen als Möglichkeit gefunden habe, dass ich mich nicht mehr so gestresst fühle oder traurig fühle, weil meine Eltern sich getrennt haben oder, dann sind das natürlich so grundlegende Themen, wo man einfach auch in den universellen Ebenen ganz, ganz viel vorbereiten kann. Wir haben psychische Gesundheit als Thema, auch zum Beispiel das Thema eben aus dem Tabu zu holen, auch darüber zu sprechen, über psychische Auffälligkeiten, Krankheiten. Wir haben auch so viele Kinder, die auch Kinder von psychisch erkrankten Eltern sind. Auch das sind ganz wichtige Themen. Natürlich kommt auch die somatische Gesundheit mit hinein. Auch das ist Prävention, dort zu schauen, wie man mit bestimmten gesundheitlichen Herausforderungen umgehen kann. Oder eben auch, wie man zu einem gesunden Lebensstil findet. All das sind wichtige Dinge, die Schülerinnen und Schüler lernen sollten, um in ihrem Leben das erreichen zu können, was sie möchten und sich gesund dabei zu fühlen. Wir hatten natürlich auch den Bereich der Extremismusprävention, also zum Teil religiös begründeter Extremismus auch, sexueller Missbrauch, all diese Themen und noch einige mehr, die ich jetzt wahrscheinlich vergessen habe, gerade aufzuzählen. Aber das sind alles Bereiche, die zu Prävention, zu pädagogischer Prävention in der Schule gehören können und auch sollten. Wenn man sich also mit seinem Präventionskonzept auseinandersetzt, zu schauen, sind diese Bereiche auch abgedeckt und in welcher Form. Das klingt jetzt erstmal alles sehr viel, aber es darf sich auch nach und nach entwickeln. Und das Tolle an der universellen Prävention ist, dass es auch in alle Bereiche hineinwirkt. Wenn ich also den Schülerinnen und Schülern gut beigebracht habe, ein gutes Selbstwertgefühl zu entwickeln und auch ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, Nein zu sagen oder ihnen auch Kompetenzen beigebracht habe, wie sie mit Gefühlen, mit unangenehmen, herausfordernden Gefühlen umgehen können, dann wirke ich wirklich universell präventiv auf diese verschiedenen Bereiche. Das heißt, diese Schülerinnen und Schüler werden definitiv weniger verführt, in Suchtthematiken reinzukommen. Sie werden weniger verführt, gewalttätig zu sein oder sich in extremistische Gruppen hineinzubewegen und so weiter. Also ihr hört, ich bin begeistert von Prävention. Ich finde es einfach super, super wichtig. Vielleicht gibt es den einen oder die andere, die jetzt noch denkt, Mensch, was ist das, wieso ist das unsere Aufgabe in Schule? Können das nicht die Eltern auch alles machen? Ja, ich verstehe den Ansatz und es wäre wünschenswert, wenn auch Eltern natürlich ihren Teil dazu beitragen könnten. Nur die Frage ist ja immer, wie sieht die Realität aus gerade? Ne? Also wenn wir uns das anschauen, was von zu Hause eben kommt, dann sehen wir auch Eltern, die nicht ausgebildet sind in diesen Themen, die selber mit bestimmten Aufgaben in ihrem Leben strugglen, die vielleicht auch selbst einfach nicht diese Form von Lebenskompetenz erworben haben in ihrer Biografie. Und wenn wir wollen, dass den Schülerinnen und Schülern geholfen wird und dass sie die Möglichkeit haben, die besten Voraussetzungen haben, um ihr vollstes Potenzial zu entfalten, und wir sehen, dass die Eltern eben nicht oder vielleicht einfach auch nicht in gleicher Weise, das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema, nicht bei jedem Schüler und bei jeder Schülerin sind ja die gleichen Voraussetzungen gegeben vom Elternhaus her. Wenn das also nicht bei jedem Schüler oder bei jeder Schülerin möglich ist, diese Lebenskompetenzen zu Hause zu erwerben, dann ist es meiner Meinung nach unsere Aufgabe in der Schule, das auch dort in den Blick zu nehmen. Und wir sind ja teilweise länger in der Schule mit den Schülerinnen und Schülern zusammen als die Kinder zu Hause mit ihren Eltern, was, finde ich, auch eine Verantwortung mit sich bringt, dass wir dort auch in dieser Zeit mit ihnen diese Themen schulen. Denn wir sind ja auch nicht nur dafür da, ihnen die Inhalte sachlich beizubringen, sondern auch andere Kompetenzen ihnen zu vermitteln. Wir sind ja schließlich nicht in der Erwachsenenbildung, wir sind in der Bildung von Kindern und Jugendlichen, die sich in ganz entscheidenden Entwicklungsphasen in ihrem Leben befinden. Diejenigen von euch, die glücklicherweise Entwicklungspsychologie im Studium hatten, es gibt ja tatsächlich Lehrkräfte, die das nicht hatten, das ist ja unglaublich, finde ich. Genauso wie Lernpsychologie, aber es ist ein anderes Thema. Ihr werdet euch vielleicht noch erinnern an die verschiedenen psychologischen Entwicklungsphasen bei Kindern und Jugendlichen. Auch die Frage natürlich in der Pubertät nach der eigenen Identität und dass das alles nochmal, alle Synapsen sich sozusagen nochmal neu bilden. Und wir sind in genau dieser Zeit bei den Schülerinnen und Schülern einen ganz, ganz großen Teil ihres Lebens. Und da finde ich es einfach unsere Aufgabe, unsere Verantwortung, sie dort gut zu begleiten. Und im Endeffekt ist es einfach so, wenn ich als Lehrkraft vor den Schülerinnen und Schülern stehe und sie sind überhaupt nicht in der Lage, mir zu folgen, weil sie über diese ganzen Kompetenzen nicht verfügen, ja, dann ist es ja genauso frustrierend und genauso sinnlos in meinen Augen als Lehrkraft, dass ich mit ihnen jetzt gerade meinen Unterricht mache, wenn da am Ende gar nichts bei rauskommt. So, jetzt hoffe ich, ich habe mich nicht zu sehr in meinem Enthusiasmus über das Thema verfahren und du konntest mir noch einigermaßen folgen. Ich weiß, dass sich das immer alles erstmal viel anhört. Ich weiß, dass es auch bei dir zu einem Überforderungsgefühl kommen kann und deshalb nochmal so ein paar Hinweise dazu. Also natürlich ist das System im Moment in der Schule noch nicht optimal eingestellt. Das wissen wir. Politiker müssten da auch immer noch mehr Fokus drauf legen, Ressourcen bereitstellen, sage ich mal, auch für die Umsetzung von Präventions- und Gesundheitsförderungsprogrammen. Da haben wir jetzt heute noch gar nicht so drüber gesprochen, aber es gibt natürlich viele Programme, die auch schon fertig sind, die man in der Schule gut nutzen kann, wie Lions Quest, wie Mind Matters und noch viele andere. Und natürlich gibt es nicht immer die perfekten Ressourcen, um diese Programme auch in der Schule umsetzen zu können. Auch multiprofessionelle Netzwerke dürfen noch stärker entstehen in der Schule und auch der Raum dafür, sie dann auch zu nutzen. Wünschenswert wäre natürlich auch eine kontinuierliche Schulentwicklungsbegleitung. Wir haben ja im Rahmen unserer Arbeit im Zentrum für Prävention in Schleswig-Holstein immer wieder Schulentwicklungstage gehabt mit Schulen. Aber das ist natürlich genauso, wie ich vorhin von den Projekttagen gesprochen habe, auch immer nur ein Tropfen auf den heißen Stein, Weil, sind wir mal ehrlich, selbst wenn man an dem Tag begeistert war und gesagt hat, das und das wollen wir alles umsetzen, dann kommt der Alltag wieder rein, dann muss man das alles irgendwie selbst im Blick behalten. Und ja, dann neigt man vielleicht auch einfach dazu, gar nicht aus böser Absicht, sondern einfach auch aus der Überforderung heraus, die Dinge wieder ein bisschen schleifen zu lassen oder nach hinten zu schieben, weil man das Gefühl hat, andere Dinge sind halt einfach gerade wichtiger, Kollegen fallen aus, man hat eh gerade gar keine Kapazitäten. Ja, und deshalb wäre es natürlich absolut wünschenswert, wenn es noch mehr kontinuierliche Begleitung gäbe in diesem Bereich. Auch die Frage der Prioritäten ist natürlich immer eine heikle. Meiner Meinung nach sollte dieses Thema Prävention, Gesundheitsförderung absolut Priorität haben. Natürlich Persönlichkeitsentwicklung, ganz, ganz klar. Weil nur auf dieser Grundlage meiner Meinung nach, und nicht nur meiner Meinung nach, auch in der Forschung ist es ja belegt, dass das die Grundlage ist, dann wirklich gut lernen zu können. Auch das sind natürlich alles noch große Baustellen. Und wir wissen auch, dass die Motive von Politikern nicht immer die sind, die wir uns vielleicht als Pädagogen wünschen. Und ich weiß, dass es auch für alle Politiker, die das vielleicht zufällig gerade hören, dass das immer herausfordernd sein kann, bestimmte Dinge im Bildungssystem zu verändern, die nicht vielleicht nicht so medienwirksam sind. Also langfristig Lebenskompetenzen zu fördern, ist nicht ganz so medienwirksam wie irgendwie so ein toller Suchtzug aus Tschechien, der aber leider nicht evidenzbasiert ist. Natürlich weiß ich auch, dass es wichtig ist, für Politiker innerhalb einer Legislaturperiode sichtbare Ergebnisse liefern zu wollen. Und auch das ist nicht immer machbar, wenn man langfristig angelegte, profunde Projekte oder Programme initiiert. Aber ich appelliere da einfach auch an die Nächstenliebe, an das Menschliche, den menschlichen Anteil, der in allen Politikern hoffentlich noch steckt. Und wenn ihr möchtet, dass es den Kindern und Jugendlichen langfristig besser geht, dann hoffe ich, dass ihr das auch mehr beachten werdet in Zukunft und nicht nur nach den medienwirksamen und innerhalb der Legislaturperiode sichtbaren Ergebnissen schaut. So. Evidenzbasierung ist natürlich ein wichtiger Faktor, den ich gerade angesprochen habe. Wenn ihr also euch damit auseinandersetzt, und damit kommen wir jetzt auch zu dem Bereich, was könnt ihr denn jetzt tun? Jetzt haben wir einen Moment gemeckert über das System und jetzt müssen wir gucken, was liegt denn in unserem Bereich, in unserem Handlungsbereich. Wenn ihr also da jetzt überlegt, was können wir denn da eigentlich einführen, schaut gerne mal auch nach wirklich den evidenzbasierten Methoden, das heißt den Maßnahmen, Programmen und so weiter innerhalb von Prävention, die nachweislich zu guten Ergebnissen führen. Das ist nicht immer einfach nachzuweisen und gerade auch bei den universellen Programmen durchaus herausfordernd. Trotzdem ist es eine gute Möglichkeit, das immer mal wieder in den Blick zu nehmen und zu schauen, ja, wie sinnvoll ist das, was wir hier gerade nutzen? Oder ist es halt eben nur eine Maßnahme, die eigentlich gar nicht großen Effekt hat, aber nett auf der Homepage aussieht? Wenn ihr da nochmal schauen wollt, es gibt die grüne Liste Prävention zum Beispiel, kann ich euch in den Shownotes verlinken. Da könnt ihr auch mal schauen, welche Programme eigentlich wie abschneiden. Ich möchte euch einfach ermutigen, die einzelne Schule hat, und das ist auch nachgewiesen in der Forschung, die einzelne Schule hat durchaus extreme Möglichkeiten, sich selbst gut aufzustellen, selbst wenn das System das gleiche ist wie an anderen Schulen, hat die Schule einen großen Einfluss und Spielraum, die Gesundheitssituation an der konkreten Schule zu verbessern. Das wurde zum Beispiel in der Schaschmidt-Studie zur Lehrergesundheit deutlich. Und hier ist natürlich auch das Thema Führungskräfteverantwortung und Qualifizierung wichtig. Also es geht natürlich ganz stark darum, dass die Schulleitung auch überzeugt ist davon, solche Dinge in Schule zu initiieren, dass die Schulleitung dahinter steht und notwendige Maßnahmen ergreift oder ergreifen lässt, indem sie dafür sorgt, dass es Beauftragte an der Schule gibt, die das machen. Aus Schulentwicklungsperspektive finde ich nochmal wichtig zu sagen, dass auch die ganze Schule an diesen Prozessen beteiligt sein musste, weil das einfach Prozesse sind, die mit Menschen zu tun haben, mit Haltungen zu tun haben, mit Äußerungen, mit Kommunikation, und das betrifft jeden Menschen an der Schule. Deshalb lasst bitte nicht nur euren Schulsozialarbeiter oder sowas ein Präventionsprojekt, ein Präventionskonzept für die Homepage erstellen, damit dann irgendwie das Ministerium zufrieden ist oder das Schulamt, sondern wenn möglich, wenn es euch wirklich wichtig ist, dann nehmt euch die Zeit und macht das gemeinsam im Kollegium, sodass alle wissen, was leben wir an der Schule und auch dafür sind, das zu tun, denn sonst wird das niemals umgesetzt werden. Ihr könnt so, so viel an der Schule tun, auf den verschiedenen Ebenen, die ich am Anfang genannt habe. Natürlich könnt ihr ein ganzes Konzept an der Schule erstellen, ihr könnt ein Curriculum erstellen, aber ihr könnt auch bei euch selbst anfangen und sagen, wenn eure Schule noch nicht so weit ist, sich mit diesen ganzen Themen so intensiv auseinanderzusetzen, dann könnt ihr genauso gut mit eurer eigenen Klasse einfach anfangen. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, mit guten Materialien zu arbeiten. Und alles lohnt sich. Also jede Kleinigkeit, die ihr bei euch in der Schule einführt. Und wenn es nur sowas ist wie ein, in der Grundschule gibt es ja zum Beispiel den Morgenkreis, wo man ja oft auch aufgreifen kann, was einfach gerade so los ist am Tag. Wenn ihr eine Möglichkeit habt, auch an einer weiterführenden Schule sowas zu machen, natürlich nicht in der Form, sondern etwas angepasst, sowas wie in eurer, manchmal gibt es ja Klassenrat, da wird natürlich auch Klassenrat gemacht, aber so Klassenleiterstunden oder vielleicht könnt ihr mal 10 Minuten abzwacken als Klassenlehrkraft und einfach mal auch den Schülerinnen und Schülern Raum für diese Themen geben, was gerade los ist und alles zählt und die Schülerinnen und Schüler sind dankbar für alles, was ihr in den Blick nehmt und das kann auch alleine schon sein, wie ihr in Zukunft nachfragt, warum Schülerinnen und Schüler sich so oder so verhalten, dass ihr einfach mal nachfragt, was dahinter gerade los ist. Es gibt so viel, was man tun kann. Und dann gibt es zum Glück auch nach und nach immer mehr Unterstützungsmöglichkeiten für Schulen im Bereich Prävention. Zum Beispiel gibt es die Finder-Akademie, da verlinke ich euch auch gerne die Informationen in die Shownotes. Die helfen nämlich Schulen dabei, auch die wirksamen Präventionsangebote ja wirklich passend für eure Schule und auch bedarfsgerecht auszuwählen und eben auch, die unterstützen euch auch bei der nachhaltigen Umsetzung. Das ist also für alle an Schulen interessant, auch für Präventionsfachkräfte, die zum Beispiel ja ihre Kenntnisse auch auffrischen wollen oder updaten wollen, können sich auch gerne mit der Finder-Akademie zusammensetzen. Da gibt es auch immer wieder spannende Fortbildungsangebote. Und dann gibt es zum Beispiel auch im Bereich Sucht gibt es auch das Programm Rebound, das man sehr schön machen kann mit Schülerinnen und Schülern, das auch mit Kurzfilmen arbeitet und so weiter. Also schaut mal einfach bei Finder vorbei, die haben wirklich eine ganz, ganz tolle Angebotspalette, werden auch unterstützt von verschiedenster Seite, auch von den Ländern, von den Krankenkassen. Also man muss ja nicht immer alles alleine machen und vielleicht findet ihr da noch Unterstützungsmöglichkeiten. Und das, was ich eben angesprochen habe, ist das Projekt Schools That Care, wo also Schulen unterstützt werden dabei, Präventionsangebote in den Schulen zu implementieren. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, ob ich heute alles gesagt habe, was ich sagen wollte. Vermutlich nicht, aber der Podcast kann ja auch nicht ewig gehen. Ich hoffe, ich habe euch heute ein bisschen dazu ermutigen können oder inspirieren können, euch mehr mit dem Thema pädagogische Prävention auseinanderzusetzen. Vielleicht habe ich es geschafft, euch etwas mehr zu verdeutlichen, wie euch das mittel- und langfristig wirklich, eigentlich auch schon kurzfristig mitunter, ich sage jetzt mal auf Deutsch, den Arsch retten kann an der Schule und euch das Leben wirklich erleichtern kann. Und schreibt mir gerne unter den Post zu dieser Folge bei Instagram oder Facebook, was eure Gedanken zu dieser Folge sind, welche Fragen vielleicht noch aufgekommen sind. Schreibt mir auch gerne, was ihr schon an der Schule eigentlich macht oder wo es vielleicht auch noch hakt, was ihr euch da wünschen würdet, zu welchen Präventionsthemen ihr mehr Informationen haben möchtet. All das würde mich super interessieren. Ich bin jetzt mit der 13. Folge hier zugange und habe immer noch relativ wenig Rückmeldungen von euch zu den Inhalten und was ihr euch wünscht. Und das würde mich wirklich brennend interessieren, damit ich einfach auch die nächsten Folgen noch passgenauer für euch machen kann und da einfach auch in den Austausch mit euch zu gehen. Also traut euch ruhig und schreibt mir. Ihr könnt mir natürlich auch nicht nur unter den Post schreiben, sondern auch persönliche Nachrichten schreiben, wenn euch das lieber ist, dass das nicht andere lesen können oder sowas, ist das gar kein Problem. Und ich drücke euch ganz doll die Daumen für eure Präventionsarbeit an den Schulen. Es ist so eine wichtige und wertvolle Arbeit und hilft dort einfach den Menschen und natürlich auch euch selbst auch. Das ist auch ein Bereich, den wir noch gar nicht genannt haben, aber natürlich, ist ja irre, dass ich den vergessen habe, die Lehrergesundheit, also die Personalgesundheit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Teil der Präventionsarbeit an Schulen, war jetzt, glaube ich, eben einfach sehr auf die Schülerinnen und Schüler fixiert. Aber natürlich ist das auch ein ganz, ganz wichtiger Teil der Arbeit und war es auch bei uns im Zentrum für Prävention, die Personalgesundheit im Blick zu haben. Denn mit euch beginnt ja alles. Ihr seid diejenigen, die das alles in Schule umsetzen können, aber auch nur dann, wenn es euch wirklich gut geht. In diesem Sinne, passt gut auf euch auf und wir hören uns in 2 Wochen wieder zur nächsten Folge. In den Shownotes findet ihr natürlich wieder alle Informationen zu dieser Folge und auch alle Links zu meinen Angeboten, meiner Homepage, meinen Profilen auf Social Media und so weiter. Meldet euch wirklich sehr, sehr gerne und ja, habt einen schönen Tag. Bis bald!